Kultur kompakt.
Mit David Vogel und diesen Themen heute. Auf den Spuren der Kindheit. In seinem neuen Buch »Die Jugend ist ein fremdes Land« schreibt Alain-Claude Sulzer über seine Erinnerungen. Der lange Arm des Brexit. Das Festival Fantoche fragt nach den Folgen für den erfolgsverwöhnten britischen Animationsfilm. Und Toilet, a Love Story. Das stille Örtchen ist in Indien immer noch verpönt. Ein Blockbuster-Bollywood-Film möchte das ändern. Alain-Claude Sulzer gehört zu den bekanntesten Romanciers der Schweiz. Heute erscheint sein neues Buch mit dem Titel «Die Jugend ist ein fremdes Land». Es ist für einmal kein Roman, sondern ein Buch mit Erinnerungen. Literaturredaktor Julian Schütt hat es bereits gelesen, Joachim Salau hat ihn zum Werk befragt.
In jeder Buchsaison erscheint eine unüberblickbare Fülle von Erinnerungsbänden. Warum müssen wir ausgerechnet Alain-Claude Sulzers neues Werk lesen?
Ja, Alain-Claude Sulzer hebt sich eben sprachlich wie inhaltlich von dieser Fülle von Erinnerungsbänden ab. Also ganz einfach wegen der Kunst, mit der seine Erinnerungen eben gestalten kann.
Das Wort Erinnerungsband klingt ja eigentlich nach Autobiografie, nach einer chronologischen Erinnerung. Ist es das?
Überhaupt nicht. Seine Erinnerungen fügen sich nicht zu einem Selbstporträt oder zu einem Bildnis des Künstlers als junger Mann. Sulzer interessieren vielmehr die Momente seiner Jugend in den 60er und frühen 70er Jahren. Auf sie wirft er Schlaglichter in oft komischen, schrägen, manchmal auch abgründigen Kürzestgeschichten, Apersüs und Reflexionen. Und am Schluss entsteht dann so eine Art Erinnerungspuzzle mit ein paar fehlenden Puzzleteilchen. Und auch über diese oft traurigen Lücken, diese fehlenden Teilchen, da geht das Buch ebenfalls ein.
Was machen Sie jetzt aus diesen Puzzleteilchen? Was gibt das für ein Bild, wenn man das Puzzle zusammensetzt? Was will er uns sagen?
Ja, mir scheint, ihm geht es um Menschen, Dinge und auch um Institutionen, die ihn geprägt haben in seinem Leben oder vor allem eben in seiner Jugend. Und zum Teil nicht nur ihn, sondern eben die ganze Generation der heute rund 60-Jährigen, der sogenannten Babyboomer. Angefangen bei den Migros, Verkaufswagen bis zu den SIW-Heftli oder den Silva-Büchern, bei denen man die Bilder noch selber einkleben musste. Auch dem alten Radio Beromünster widmet Sulzer einen Text, zum Beispiel wie 1962 die ganze Schweiz vor dem Radio saß während der Kuba-Krise und man befürchtete damals einen neuen Weltkrieg. Und man wurde auch aufgefordert, Notvorräte anzulegen und in dieser knisternden Spannung, die das Radio erzeugen konnte, war Alain-Claude Sulzer so begeistert, so beeindruckt, dass er damals selber noch Radiomoderator werden wollte.
Das haben wir sogar als Beispiel, Sie haben das mitgebracht. Der Autor selbst liest uns einen Auszug aus der Geschichte mit dem Titel Beromünster.
Meine Freude war daher riesig, als eines Tages in Franz Karl Webers Weihnachtskatalog ein auberginefarbenes Mikrofon angeboten wurde. Es handelte sich nicht etwa um eine Attrappe, sondern um ein echtes Mikrofon mit Tischständer, das man an das Transistorradio anschließen konnte, welches somit als Verstärker diente. Endlich hörte ich meine Stimme aus dem Radio, als wäre ich ein echter Radiosprecher, wie Walter Wefel, Visite, das Wunschkonzert für die Kranken, Willi Buser, das Wunschkonzert am Montagabend oder Roswitha Schmalenbach, Musik für einen Gast.
Seine Karriere als Radiomoderator ist dann ja nicht weitergegangen. Stattdessen wurde Alain-Claude Sulzer Schriftsteller. Erfährt man auch, was ihn in diese Richtung gebracht hat?
Ja, in einzelnen Erinnerungssplittern durchaus. Spannend ist bei Alain-Claude Sulzer ja besonders, dass seine Mutter aus der Romandie kam und sie sprach kaum Deutsch, obwohl die Familie in Rien lebte, also bei Basel. Alain-Claude Sulzer reflektiert in mehreren Geschichten dieses Leben in zwei Sprachen. Er entschied sich dann, in Deutsch zu schreiben. Seine Prosa wird aber vielleicht nicht zufällig in Frankreich sehr geschätzt. Dort wird er bis jetzt jedenfalls fast noch mehr gefeiert als im deutschsprachigen Raum und er hielt ja vor Jahren den ganz renommierten Prix Medici Etranger.
Wenn Sie sich jetzt die Palette der Werke von Alain-Claude Sulzer anschauen, was macht dieses Werk Ihrer Meinung nach besonders aus?
Alle Glonzhulzer braucht nicht lange, um eine Atmosphäre zu erzeugen, um in mir als Leser etwas anklingen zu lassen, sodass eben dann meine eigenen Erinnerungen und Erfahrungen geweckt werden. Schon der Titel »Die Jugend ist ein fremdes Land« eröffnet ja einen ganzen Horizont. Und dann fasziniert mich besonders die Leichtigkeit in diesem Buch, wie prägnant und anschaulich und pointiert auch Sulzer schreiben kann. Er ist nicht ein Autor, der einen Einfall bis zum Letzten ausreizen und auskosten muss, sondern er hat eben so viele Einfälle und Ideen, dass er manches nur ganz lakonisch knapp hinwerfen kann und dann sofort zum Nächsten übergeht. Bei allem Witz und aller Leichtigkeit in diesem Buch merkt man aber auch den dunklen Gegenpunkt darin. Denn ein Bruder von Alec-Claude Sulzer hat sich das Leben genommen und ursprünglich wollte Sulzer darüber schreiben, merkte dann aber, dass das ohne Spekulationen und Rechtfertigungen nicht möglich ist. Und Alec-Claude Sulzer schafft es, dass der Bruder und auch die Trauer über den Verlust in diesen Erinnerungen trotzdem präsent sind, obwohl er kaum davon spricht. Das gelingt nur einem großen Autor.
Alain-Claude Sulzers neues Buch »Die Jugend ist ein fremdes Land« erscheint heute im Verlag Galliani Berlin. In Baden ist die 15. Ausgabe des Animationsfilmfestivals Fantosch gestartet. Noch bis Sonntag werden 17 Langfilme und über 300 Kurzfilme aus der ganzen Welt gezeigt. Ein thematischer Schwerpunkt dieses Jahr ist der britische Animationsfilm. Gerade jetzt sei Großbritannien einen genauen Blick wert, findet Fantosch-Leiterin Annette Schindler.
Bei UK ist das natürlich jetzt eine günstige Gelegenheit, wo die ganze Brexit-Thematik so stark im Fokus ist. Aber es ist auch etwas, was die Filmemacher natürlich stark beschäftigt, weil für sie wird sich alles ändern.
Welche konkreten Folgen hat der Brexit für den britischen Animationsfilm, der eine Erfolgsgeschichte ist? Antworten soll das Programm der renommierten britischen Kuratorin Jane Pilling liefern. Barbara Peter hat sie in Baden getroffen.
Jane Pilling hat sich ganz dem britischen Animationsfilm verschrieben. Sie hat selbst Filme produziert, kuratiert auf der ganzen Welt Festivalprogramme, unterrichtet, schreibt über Animationsfilme und 1996 hat sie den British Animation Award ins Leben gerufen. Und doch habe sie zuerst gezögert, für das Fantosch einen Programmschwerpunkt über den Brexit zu kuratieren.
To be honest, when Fantosch first asked me, I thought, oh my God, how can we do programmes that relate to Brexit? Because it hasn't actually quite happened yet. It is not as though there are films about it. So I really tried to think of different programmes with slightly different themes that could relate to this whole disaster that is called Brexit.
Jane Pilling macht keinen Hehl daraus, dass sie den Brexit-Entscheid für eine Katastrophe hält. Nicht zuletzt für den britischen Animationsfilm. Doch es gibt aktuell noch keine Filme, die sich mit dem Ausstieg der Briten aus der EU befassen. Animationsfilme sind aufwendig und brauchen Zeit. Fürs Fantosch hat sie deshalb Filme der letzten Jahrzehnte ausgewählt, die sich auf irgendeine Weise mit dem britischen Seelenzustand beschäftigen. Zum Beispiel «The Sandman» von 1991. Ein Klassiker des britischen Animationsfilms, in dem ein böser Sandmann schlafenden Kindern Sand in die Augen streut und ihnen das Augenlicht raubt. Aus heutiger Sicht, meint Jane Pilling, könne der Film auch als Parabel gesehen werden auf den Brexit-Abstimmungskampf und eine junge Generation von Briten, der die Zukunft gestohlen wurde. Genau das sei eine der Stärken des Animationsfilms.
Although some animated films may date and some of their references may date, I think there is something in the nature of animation, especially when it is so rich and imaginative, that allows for a film to accumulate different meanings according to the context in which it's seen.
Auch wenn Animationsfilme veralten, viele bieten Jahre später noch neue Erkenntnisse, wenn sie aus einer anderen Perspektive geschaut werden. Diesen neuen Blick auf den britischen Animationsfilm will Jane Pilling am Fantosch ermöglichen, mit einer Auswahl von rund 30 kurzen und langen Filmen. Viele stammen aus der goldenen Zeit der britischen Animation, den 1980er und 90er Jahren. Am bekanntesten wohl sind die Knetfiguren Wallace und Gromit oder auch die knuddeligen Zootiere aus Creature Comforts. Damals räumte der britische Animationsfilm Preise um Preise ab und galt als das Maß aller Dinge, künstlerisch und kommerziell. Woher kam dieser Erfolg? Das war eine Verkettung von glücklichen Umständen, sagt Cheng Pilling. Zum Beispiel setzte die Fernsehwerbung plötzlich auf kreative Animationsfilmer. Fernsehsender entdeckten Animation für Erwachsene. Es entstanden neue Lehrgänge für angehende Animationsfilmer. Mit dem Erfolg wurden auch mehr Fördergelder gesprochen. Pilling spricht von einem Schneeballeffekt. Dabei dürfe man aber nicht vergessen, es waren Künstler aus aller Welt am Erfolg des britischen Animationsfilms beteiligt.
At the time when everybody was saying how come British animation is so good, and I would say, well, actually some of it's to do with the fact that we have so many foreigners here, and I think the whole of British animation history shows that it's was maybe been a place where a lot of foreign talent could come and find really creative opportunities.
War Großbritannien lange ein Anziehungspunkt für kreative Animationstalente, so hat sich das Blatt mit dem Brexit gewendet. Jane Pilling blickt eher pessimistisch in die Zukunft. Europäische Fördergelder werden wegfallen und kreative Talente müssen weiterziehen, um Möglichkeiten zu finden.
Talent always ends up having to go where it has some opportunity to flourish. Whether it will stay in the UK, I'm not sure.
Doch diese Möglichkeiten seien wohl künftig außerhalb von Großbritannien zu finden.
Wir bleiben bei den bewegten Bildern, blicken aber nach Venedig. Dort wird am Samstag der Goldene Löwe für den besten Film verliehen, zum Abschluss der 74. Ausgabe des ältesten Filmfestivals der Welt. Unsere Filmredaktorin Brigitte Hering schaut sich die 21 Wettbewerbsfilme an und hat mit Joachim Salau eine Bilanz gezogen über die bisherigen Tage vor Ort.
Sie stehen draußen am Ufer der Lagune.
Genau, mit Blick auf den Campanile und den Dogenpalast.
Man hört es fast plätschern.
Ich muss dann direkt aufs Boot, deswegen stehe ich hier.
Schon auf dem Sprung also. Wie die Jury schauen auch Sie sich all diese Wettbewerbsfilme an, gute und nicht so gute. Was haben Sie als letzten gesehen? Zufrieden?
Ja, das war gestern Abend, das war ein chinesischer Wettbewerbsbeitrag, Qianyan Hua, Angels Wear White von Vivian Chu. Da ging es um zwei 12-jährige Mädchen, die von einem hochrangigen Beamten missbraucht werden und eine Hotelrezeptionistin, die das beobachtet und darum, wie das Ganze vertuscht wird. Also ein Film über Geringachtung der Frauen in China. Sehr eindrücklich, sehr toll. Und Vivian Chu übrigens, das ist eine chinesische Filmproduzentin und Regisseurin und die einzige Frau auf dem Regiestuhl im diesjährigen Wettbewerb von Venedig.
Gestern Abend also sehenswertes Kino aus China, aber auffällig am Programm die große Präsenz des amerikanischen Kinos im Wettbewerb. Der Eröffnungsfilm Downsizing kam aus den USA. George Clooney hat als Regisseur einen Film dabei. Lange Zeit aber war es schwierig, die Amerikaner überhaupt nach Venedig zu locken.
Ja, das stimmt. Und die Präsenz des US-Kinos fällt dieses Jahr sehr auf. Ich habe es gezählt. 6 Filme sind USA-Produktionen und dazu kommen noch 3 britisch produzierte Filme, die aber ebenfalls in den USA mit amerikanischen Schauspielern spielen. Und einige dieser Filme sind richtige Kritikerlieblinge des Festivals geworden, etwa der Fantasy-Film Shape of Water von Benicio del Toro oder die britische Produktion 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ich glaube, diese Präsenz hat 2 Hauptgründe, diese starke Präsenz. Venedig kennt keine Scheu vor Unterhaltungskino. Und das hat man spätestens letztes Jahr gemerkt, als La La Land, dieses erfolgreiche Hollywood-Musical, hier das Festival eröffnet hat. Und der zweite Grund ist, es war lange Zeit schwierig mit dem amerikanischen Kino, weil Venedig sich eben mit dem Filmfestival in Toronto, Kanada, überschneidet. Das ist ein wichtiger Ort für amerikanisches Kino. Unterdessen hat man sich arrangiert. Toronto fokussiert auf den Markt und braucht diese Premieren nicht. Und so feiert man hier in Venedig, eben feiern viele dieser amerikanischen Filme hier Weltpremiere und gehen dann nach Toronto. Und das bringt viele Stars und entsprechend mehr Besucher auch hier nach Venedig.
Erfolgreich also mit amerikanischem Kino. Man hat den Eindruck, nach der Krise vor einigen Jahren, Venedig spielt überhaupt wieder in der oberen Liga der Filmfestivals.
ja, dieses Jahr ganz bestimmt und auch sonst. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es neben diesem sehr vielseitigen klassischen Wettbewerbsprogramm, was es dieses Jahr zeigt, auch Innovationen wagt. Es ist dieses Jahr das erste Festival überhaupt oder immer, dass es einen Wettbewerb für Virtual Reality Filme hier durchführt. 22 Filme sind in diesem Wettbewerb und annähernd 100 Projekte kann man sehen. Virtual Reality, ganz kurz erklärt, das sind die Filme, die man sich mit so einer Brillenmaske ansieht und dann die Illusion hat, ganz in rundherum Kino hat, also ganz in der Welt zu sein. Und das holt sichtbar ein jüngeres Publikum und eine sehr junge Presse auch nach Venedig, um sich das anzusehen.
Und ganz kurz noch, wie präsentiert sich jetzt gegen Ende der Wettbewerb? Bleibt es stark?
Ja, also jeder Film ist fast schon wieder ein Löwenkandidat. Und vor allem auf der Ebene gute Unterhaltungsfilme, auf allen Ebenen. Es gibt gute Unterhaltungsfilme, gute Dramen, es gibt starke Dokumentarfilme. Und es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt Vorhersagen zu machen. Also ich könnte das nicht und ich beneide die Jury dieses Jahr nicht um ihre Aufgabe.
SRF 2 Kultur. Was passiert, wenn digitale Technologien auf das Theater treffen? Diese Frage stellen sich gleich mehrere Produktionen an den Treibstoff-Theatertagen. Das Festival findet alle zwei Jahre in Basel statt und fördert junges Theaterschaffen in der Schweiz. Um neue Erzählformen geht es zum Beispiel bei der multimedialen Installation «Future is Now» des Kollektivs Mnemoi. Ziemlich kryptisch klingt die Ankündigung, es ginge hier um einen hyperdisziplinären Walk. Mirja Gabatula hat sich angesehen, was es damit auf sich hat.
Wie jeder normale Theaterabend beginnt auch dieser im Foyer. Im Foyer des Schauspielhauses Basel. Doch statt den Mantel an der Garderobe abzugeben, muss ich ihn für «Future is Now» wieder anziehen. Ich erhalte eine Nummer und werde aufgerufen.
Die 70 bitte.
Ein junger Mann drückt mir Smartphone und Kopfhörer in die Hand.
Also Kopfhörer und Smartphone sind die Utensilien, die dich in die App Future is Now bringen und auch in das Stück Future is Now. Und das ist eine erweiterte Realität.
Erweiterte Realität. Augmented Reality. Mit diesem Versprechen verlasse ich das Theater. Für Future is Now muss ich raus in die Stadt. Ich setze die Kopfhörer auf, eine Stimme begrüßt mich.
Hallo, ich bin Zoe. Ich freue mich. Wir werden die nächste Stunde miteinander verbringen und eine Zukunft erfinden.
Zoes Stimme leitet mich durch Basel. Der Klang aus den Kopfhörern und das Bild auf dem Display legt sich wie ein Filter über das, was sich in der Realität abspielt. Unterwegs treffe ich auch Schauspieler aus Fleisch und Blut. Future is Now ist so eine halb virtuelle, halb reale Schnitzeljagd. Pfeile auf dem Display fordern mich auf, bestimmte Punkte in der Stadt anzusteuern. Dort wird mir durch eingeblendete Videoschnipsel und Social-Media-Einträge von einem Paar erzählt, das in einen Streit gerät. Doch die Handlung ist zweitrangig. Die junge Schweizer Dramaturgin Sarah Busa hat die Produktion mitentwickelt. Sie wolle mit Future is Now neue Formen des Erzählens ausprobieren, die zu unserer digitalen Gegenwart passen.
Ich glaube, was für mich also sehr am Anfang stand, war das Interesse an diesem fragmentarischen Erzählen. Also und auch ohne Antwort zu haben, sondern wirklich zu gucken, wie kann man fragmentarisch erzählen oder wie kann ich auch andere Dinge als nur das Theater oder die theatralen Mittel dazu nutzen. Und ich glaube, wir haben so wie die Stadt auch ein bisschen genutzt dazu.
Als Bühne wählte sie also keinen Theatersaal, sondern eine Stadt mit Eigenleben. Oft weiß ich als Besucherin nicht mehr, wer oder was noch zur Inszenierung gehört. Ist es Zufall, dass ein Kind vorbeirennt, wenn mir Zoe gerade vom Kinderwunsch des Paares erzählt? Der Zufall ist das unvorhersehbare Element. Gerade diese Irritation machen das Besondere des Stückes aus. Dazu trägt auch bei, dass ich als Besucherin alleine unterwegs bin. Ich bin Zuschauerin und zugleich Teil des Spiels. Sarah Busa erklärt.
Wir haben die Zuschauerin eigentlich immer als auch Autorin gedacht. So, oder auch als gehende Person, die Geschichte überhaupt in Gang bringt. Weil wenn die Zuschauerin einfach stehen bleibt, dann passiert ja gar nichts. Das heißt, sie ist wie so der Motor.
Wer sich mit Kopfhörern und Smartphone durch die Stadt bewegt, zieht aber auch viele Blicke auf sich. Wenn man beides am Ende des Abends zur Seite legt, beschleicht einen das Gefühl, man habe soeben die Hauptrolle gespielt.
Die Installation Future is Now im Rahmen der Basler Treibstofftheatertage findet noch bis morgen Freitag statt. Inderinnen und Inder sind enthusiastische Kinogänger. Rund 10 Millionen Menschen strömen täglich in die Kinos. Statistisch gesehen kommt jeden Tag ein Film heraus. Seit gut 4 Wochen führt der Film Toilet – A Love Story die indische Kinohitparade an. Eine romantische Liebeskomödie über ein Thema, das wir hier im Westen eher diskret behandeln, die Toilette. Hören wir uns einen kurzen Ausschnitt an.
हाँ भाभी चलो सवा 4 हो गए सब इंतजार कर रहे लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का
Jaya hat eben den Bauern Keshav geheiratet, doch in der Hochzeitsnacht erfährt sie, dass es in ihrem neuen Zuhause keine Toilette gibt. Sie verlässt ihren Mann sofort und schwört, dass sie erst zurückkommt, wenn er eine Toilette organisiert hat. Darüber sprach ich vor der Sendung mit Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Meine erste Frage: Die Handlung des Films mag aus westlicher Sicht sonderbar sein, aber den Indern ist das Thema Toilette nur allzu gut vertraut. Warum?
Ja, weil schlichtweg ganz viele Menschen in Indien keine Toilette haben. Die neuesten Zahlen sagen, dass etwa 40% der Menschen, also etwa 500 Millionen, die verrichten ihr Geschäft im Freien. Und wer in Indien auf dem Land unterwegs ist, für den ist das ein vertrautes Bild. Also jeden Morgen meistens gehen die Menschen vom Dorf alle aufs Feld, um dort ihr Geschäft zu verrichten. Es gibt viele andere Länder mit diesem Problem, aber Indien ist ein Hotspot.
Jetzt haben Sie eben gesagt, ein Problem, das heißt, es ist gefährlich, zum Beispiel gefährlich wegen Infektionen.
Genau, das ist es, vor allem für Kinder. Es gibt deswegen auch in Indien noch eine recht hohe Kleinkindersterblichkeit. Da sterben Hunderttausende pro Jahr, weil sie sich eben infizieren mit Durchfallkeimen und das halt oft tatsächlich im Umfeld von unsauberen Toiletten oder eben auch auf dem Feld, wo sie dann hingehen müssen. Es ist aber auch ein großes Problem für Frauen und Mädchen. Man hat ja in den letzten Jahren immer wieder von diesen Vergewaltigungsproblemen in Indien gehört. Das hat Schlagzeilen gemacht. Und für Frauen ist das eben gerade nachts ein großes Problem. Es ist wirklich gefährlich, wenn die da aufs Feld müssen. Und da kommt es immer wieder zu solchen Gewaltanwendungen.
Das hat ja auch die Regierung Modi erkannt. Und sie möchte das ändern mit einer sehr groß angelegten Kampagne, die sie vor einigen Jahren gestartet hat. Sie waren vor einigen Jahren in Indien und haben das Thema auch eng verfolgt. Hat die Kampagne Erfolg?
Das hängt etwas davon ab, wenn man fragt. Also die Gates-Stiftung, die ja auch sehr auf diesem Gebiet aktiv ist, die hat die Regierung sehr gelobt, die Regierung Modi, für diese Initiative. Keine andere Regierung habe dieses doch unappetitliche Thema so offen und konsequent angepackt. Aber es ist eben auch viel von diesem Geld versickert, liest man. Es wurden oft sehr schnell Toiletten gebaut, sodass gar nicht klar ist, ob die überhaupt zum Beispiel an ein Abwassersystem angeschlossen ist. Viele Städte haben ungenügende Kanalisationen, haben auch keine Kläranlagen. Also da ist oft die Frage, wie viel hat das wirklich gebracht?
Ist dieses Toilettenproblem, ist das ein Armutsproblem in Indien oder haben wir es mit einem kulturellen Problem zu tun?
Es ist natürlich schon ein Armutsproblem auch. Also gerade auf dem Land gibt es viele Leute, die sich eine Toilette nicht einfach so leisten können. Es ist aber ganz klar auch ein kulturelles Problem. Viele Menschen kennen schlicht keine Toilette. Man ist sich das nicht gewohnt. Man muss ihnen das zuerst erklären. Mittlerweile wird dieses Problem aber eben auch kulturell angegangen, weil man eben gemerkt hat, man muss die Leute überzeugen. Der aktuelle Film Toilet, the Love Story, der ist ein Beispiel dafür. Es hat aber auch vorher schon klassische Kampagnen gegeben, wo es eben hieß, eine Frau, die etwas auf sich hält, die heiratet keinen Mann, der keine Toilette hat. Und gerade kürzlich hat eine Frau von einem Richter eine Scheidung zugesprochen erhalten, weil eben ihr Mann ihr keine Toilette gebaut hat.
Kommen wir aber nochmals auf diesen Film zu sprechen, Toilet, the Love Story. Dort spielt zum Beispiel auch ein bekannter Bollywood-Star mit, Akshay Kumar. Er ist eigentlich ein Action-Star und wird natürlich zum Helden, weil er seiner Frau eben eine Toilette organisiert. Ist das jetzt Zufall, dass einer der populärsten Schauspieler sich für die gute Sache der Regierung einsetzt?
Überraschend wirkt das natürlich schon. Und die Filmkritiker zum Beispiel fanden den Film nicht toll, er sei viel zu lang, um dieses Problem zu erklären. Dafür hätten 5 Minuten gereicht, haben sie viele geschrieben. Der Film mache sich auch zum Sprachrohr der Regierung. Gleichzeitig muss man sagen, die Leute strömen ins Kino. Sie mögen diesen Film offensichtlich. Und Bollywood hat eine Tradition, öffentliche Kampagnen mit Filmen zu unterstützen. Beispiele dafür sind Kampagnen der Regierung vergangene über einen besseren Umgang mit Legasthenie, aber auch für Frauenrechte. Und die Regierung hilft da schon auch nach, also mit Steuererleichterungen oft. Und für diesen Toilettenfilm hat das immerhin 20 Millionen Franken ausgemacht.
Heute startet ein deutscher Film in den Kinos, der Western heißt. Western spielt im Osten. Und das ist ein großer Genuss, meint unser Filmkritiker Michael Sennhauser. Denn Filmemacherin Valeska Griesebach geht mit ihrem Film nicht nur in den wilden Osten, sie macht die Ränder Europas zur letzten richtigen Herausforderung. Da sind richtige Kerle am Werk. Männer, die mit Motorsägen umgehen können, mit Baggern und mit Pferden. Mit Frauen tun sie sich dagegen etwas schwer. Zu Beginn des Films versammelt sich die Bauarbeitertruppe rund um den Vorarbeiter in einem Männerheim im Osten Deutschlands.
Hey, was wollt ihr denn hier? Wo sollt ihr hingehen?
Nach Bulgarien.
Und was da?
Arbeiten. So um die Rezeption.
Arbeiten? Na, arbeiten kannst du auch in Deutschland.
Klar kann man auch in Deutschland arbeiten. Aber für diese Kerle ist dieser Auftrag in Bulgarien nicht nur eine lukrative Gelegenheit, sondern auch ein Abenteuer. Ein Wasserkraftwerk soll gebaut werden in der wilden bulgarischen Provinz von Blagoevgrad. Und diese Bautruppsöldner aus Deutschland, die kommen mit dem Know-how und den Maschinen. Sie bauen ihr Barackencamp und ziehen die schwarz-rot-goldene Fahne hoch, was allerdings nicht alle von ihnen gleich schlau finden.
Das haben wir nicht glaubt, aber jetzt nicht.
Was denn?
Die ist komplett verrückt geworden, oder was?
Ja, sind wir. Sonst wären wir nicht hier, oder?
Habt ihr schon mal an die Einheimischen gedacht?
Ja, nur. Deswegen bauen wir ja ein Wasserkraftwerk.
Dieser Film hat tatsächlich alle Elemente eines Western. Raue Männer unter sich in einer wilden, fremden Gegend. Und einer von ihnen ist dann gar noch der große, schweigsame Unbekannte. Der Vorarbeiter testet ihn gleich mal mit einem kaputten Baggerteil.
Hey, Neuer.
Ich will bloß was zu trinken, wenn wir die anderen.
Was bist du, ein Feinmotoriker oder Grobmotoriker?
Was hättest du denn gern?
Dass du mir das zeigst, wo du bist.
Der Neue besteht den Test mit fliegenden Fahnen, 2 Klicks und das Teil ist wieder funktional.
Na gut. Und warst du schon mal auf Montage?
Ausland ist neu.
Und, bist du ein Schlitzohr?
Wie die um Geld zu verdienen.
Was noch fehlt, ist der Konflikt mit den Einheimischen. Und auch der lässt nicht lange auf sich warten. Beim Baden am Fluss treffen die Männer auf ein paar Frauen aus dem Dorf. Eine verliert ihren Sonnenhut im Wasser und der Vormann schnappt sich den.
Aber Mamka, die, dai mi šapkata, du Schwein. Ne se za nas, dai šapkata, prostak.
Ja, Mama.
Die Schauspieler, größtenteils Laien, sind perfekt besetzt. Die Szenen so archaisch wie zeitgenössisch und die Kamera trägt das ihre bei zum Western-Feeling. Und zugleich ist das ein hochmoderner Film, angesiedelt in der heutigen europäischen Ökonomie, mit sparsamen, hochpräzisen Dialogen und einer vibrierenden Spannung, die bis zum Ende vorhält. Ein deutscher Film, gedreht in Bulgarien, auf starke, stille Weise unterhaltsam und relevant zugleich, mit der europäischen Idee als der Final Frontier des alten Westens, dem weiten Land der großen Hoffnung und der scharfen Skepsis.
Western ist in Deutschschweizer Kinos zu sehen. Und das waren unsere Themen aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich David Vogel.
Kulturkompakt.